Herzlich willkommen bei Arbeitsgeist, dem Podcast der FCG Jugend. Heute zu Gast Nationalratsabgeordnete Gertraud Salzmann. Gertraud, zum Beginn fünf schnelle Fragen zum Frühstück, Kaffee oder Tee?
Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörer. Vielen Dank für die Einladung. Zum Frühstück gerne Kaffee, aber wenn es sein kann, auch ein bisschen länger im Bett statt Kaffee.
Ja, und den Urlaub am Meer oder lieber doch am Berg verbringen?
Bestenfalls beides. Aber ich wohne am Steinernen Meer, also habe ich immer mehr.
Okay, und als Nachspeise darf es der Schokopudding sein oder nehmen wir da doch lieber den Vanillepudding?
Weder noch. Ich hätte gerne ein Eis.
Ein Eis. Gut, und wo verbringt man lieber die Zeit, am Land oder in der Stadt?
Das ist die Frage nach Freizeit oder Arbeit.
Das heißt, Arbeit eher in der Stadt und die Freizeit dann am Land genießen.
Arbeit ist in der Stadt und Freizeit am Wochenende ist am Land.
Ja, vielen Dank, liebe Gertraud. Und wir starten gleich sozusagen ins Geschehen. Wenn du uns kurz einmal vorstellen würdest, wie bist du dann in die politische und gewerkschaftliche Laufbahn gekommen?
Ja, Gewerkschaft ist ein wichtiges Stichwort. Ich bin 15 Jahre im öffentlichen Dienst gewesen und kein Mensch hat mich gefragt, ob ich beitreten möchte bei der Gewerkschaft. Und ich habe mir dann jedes Monat gedacht, ich profitiere eigentlich immer von der Arbeit der Gewerkschaft, von den Gehaltsverhandlungen. Ich habe eigentlich immer ein gutes Gehalt und das wird auch regelmäßig erhöht. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte jetzt auch meinen Beitrag leisten und trete bei. Was mir nicht bewusst war zu der Zeit, welches tolle Package eine Gewerkschaftsmitgliedschaft eigentlich beinhaltet, nicht nur die Vertretung in den Gehaltsverhandlungen, sondern darüber hinaus ein tolles Service, zum Beispiel auch die Rechtsberatung und die Rechtsvertretung. Da ist ganz viel im Rechtsschutz enthalten, für mich als Juristin auch ein wichtiger Aspekt.
Genau, also alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Gewerkschaftsmitglied zu sein, ist kein Fehler auf jeden Fall.
Also ich kann nur jedem gratulieren, wenn er Gewerkschaftsmitglied ist oder wenn sie Gewerkschaftsmitglied ist, weil diese Mitgliedschaft, die zahlt sich wirklich aus.
Du hast gerade gesagt, du warst 15 Jahre im öffentlichen Dienst tätig. In welchem Bereich warst du denn da?
Ich war 15 Jahre nicht als Gewerkschaftsmitglied und jetzt 15 Jahre als Gewerkschaftsmitglied, also in Summe 30 Jahre. Ich bin im Bereich der Bildung tätig, derzeit halb dienstfrei gestellt. Derzeit bin ich als Dienstrechtsjuristin für die Goethe AHS tätig.
Und gibt es da vielleicht auch irgendwelche Gemeinsamkeiten oder was unterscheidet sich denn der Beruf von einer Lehrerin zum Beruf einer Politikerin?
Das ist eine gute Frage. Bei allem, was ich tue, ob politisch oder auch beruflich, für mich steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Und das ist eigentlich auch das, was die Gewerkschaftsarbeit prägt. Wir als Gewerkschafter engagieren uns wirklich für unsere Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein ganz wichtiger Fokus. Und in der Politik ist das auch mein Zugang. Auch als Lehrerin war das mein Zugang. Ich stehe seit heuer nicht mehr in der Klasse. Bis jetzt bin ich in der Klasse gestanden. Für mich ist der Mensch als ganzheitlich eigentlich im Fokus. Und überall da, wo ich helfen kann, wo ich ihn gut vertreten kann, wo ich etwas für ihn tun und regeln kann, wo ich ihn unterstützen kann, da bin ich gefragt und da engagiere ich mich, ob als Politikerin oder als Gewerkschafterin oder auch als Lehrerin für meine Schüler.
Du hast ja gerade gesagt, seit heuer stehst du nicht mehr im Klassenzimmer. Vermisst du das schon oder bist du eher froh, dass du jetzt nicht mehr in der Klasse stehst?
Also den Austausch und das Treffen mit den Schülern, das vermisse ich schon. Und darum freue ich mich immer, wenn Schulklassen zu mir ins Parlament auf Besuch kommen, was jetzt auch wieder möglich ist. Letzte Woche war das erste Mal seit einem Jahr wieder eine Schulklasse da. Da freue ich mich sehr. Da geht auch mein Herz auf. Aber was ich schon gesehen habe, und das hat mir Corona auch gezeigt, ich wohne in Saalfelden und Saalfelden ist von Wien wirklich mit dem Zug fast 5 Stunden entfernt. Das heißt, ich muss eigentlich immer am Vortag anreisen. Ich bin sehr viel unterwegs und wenn wir am Donnerstag, so wie heute, eine lange Plenarsitzung haben, bis weit in die Nacht hinein, hätte ich dann immer schauen müssen, dass ich in der Nacht irgendwie noch heimkomme. Das geht sie mit dem Zug normalerweise gar nicht aus, damit ich am Freitag in der Schulklasse stehen kann. Und in der Corona-Zeit war für mich das im letzten Jahr dann so, ich habe den Laptop aufgeklappt, habe meine Schüler unterrichtet, digital, online, über Teams und das hat super funktioniert und es war völlig egal, wo ich war. Und da war für mich klar, ich muss das jetzt örtlich entspannen, um für mich auch ein bisschen zeitlichen Druck herauszunehmen.
Du hast ja dann eine Klasse unterrichtet, obwohl du schon im Nationalrat warst oder noch immer bist natürlich. Haben sich die Schülerinnen und Schüler dann auch politisch mehr interessiert durch dich oder hast du das Gefühl gehabt, dass sie da mehr Fragen hatten zu dem Thema?
Also meine Schüler haben sich eigentlich immer schon politisch interessiert, weil ich immer versucht habe, sie politisch auch zu sensibilisieren. Ich habe ja auch Geschichte und politische Bildung unterrichtet, vor der Zeit, als ich im Nationalrat war, seit dieser Zeit ja eigentlich Recht und Wirtschaft und Recht, als Juristin auch. Aber mir war das immer schon ein Anliegen, die jungen Menschen für Politik zu interessieren. Und da war mein Fokus oft ganz speziell bei den jungen Mädels. Weil die Mädchen haben immer gesagt, ich kenne mich nicht aus, darum ist das uninteressant. Und ich habe dann gesagt, dann informiert euch, dann kennt euch aus und bringt euch ein. Und ich kann nur die Zuhörerinnen und Zuhörer, die da jetzt den Podcast hören, nur animieren, interessiert euch, lest die Zeitungen, schaut Fernsehen, schaut euch die Nachrichten an und bildet euch eine eigene Meinung. Und bitte bringt euch auch ein. Warum? Weil ich möchte lieber meine Zukunft selber gestalten und das, denke ich, wäre auch euer Ansatz. Gestaltet eure Zukunft selbst und ihr könnt euch in der Gewerkschaftsjugend engagieren, ihr könnt euch bei euch am Arbeitsplatz engagieren, ihr könnt euch im Betriebsrat engagieren, bringt euch ein, gestaltet es mit und nehmt wirklich auch eure demokratischen Möglichkeiten wahr. Bringt euch auch politisch ein, in den Gemeinderäten, in den Landtagen, vielleicht auch auf Bundesebene. Wir haben gar nicht wenig junge Abgeordnete, die unter 30 Jahre alt sind und ich finde das immer großartig.
Als FCG-Jugend interessieren wir uns natürlich auch für das Lehrerpersonal. Möchtest du uns vielleicht sagen, wie war denn die Stimmungslage jetzt in den letzten Wochen?
Ja, also ich denke, die letzten Wochen wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen, wenn ich da ein bisschen weiter zurückblicken darf. Seit Corona, seit dem 13. März 2020, ja, hat sich eigentlich die Arbeit für die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch der Alltag für die Schülerinnen und Schüler und auch der für die Eltern ganz massiv verändert. Es sind plötzlich quasi übers Wochenende die Rollbalken runtergegangen und man musste am Freitag nur irgendwie händeringend den Schülern das Nötigste mitgeben an Material, an Unterlagen, an Schulbüchern, was in den Schulen da war und hat dann noch ganz kurzfristig in den Schulen, wo es möglich war, Teams kurz vorgestellt. Also Teams ist ein Produkt, mit dem viele AHSen und BHSen gearbeitet haben für die Videokonferenzen. Und in den anderen Schulen, Mittelschulen und Volksschulen war es ja noch viel schwieriger, weil da war ja die Infrastruktur gar nicht da, da hat man die Programme nicht gehabt. Man hat also da wirklich händeringend versucht und in ganz guter Zusammenarbeit möglichst noch so viel auf Schiene zu bringen, dass ab Montag, Dienstag dann, nachdem also Österreich quasi heruntergefahren wurde, einfach auch digital noch irgendwie Unterricht möglich war. Aber es war schon hardcore, also das muss ich schon sagen. Und vor allem, was die ersten Monate für mich auch so ja, sehr, sehr angespannt war. Wir haben nicht gewusst, was da auf uns zukommt. Und die Bilder, die uns eigentlich im Fernsehen aus Italien geliefert worden sind, die waren schon erschreckend. Also ich erinnere mich da eigentlich mit Schaudern dran. Aber ich denke, wir haben das in den Schulen ganz gut hinbekommen, weil wir wirklich alle zusammengeholfen haben. Und es war ja dann doch möglich, wieder in den Unterricht, in den Präsenzunterricht zurückzukommen. Leider war es aber im Herbst dann so, dass wir, ich hätte das nicht geahnt, dass wir so bald doch wieder ins Distance Learning gehen müssen. Da hat es aber dann schon viel besser funktioniert, weil viele Geräte angeschafft worden sind, weil die Lehrer besser geschult waren, auch dafür. Bei der Schulung der Lehrer ist es sehr unterschiedlich. Das hängt auch von der Schulform ab. In der BHS zum Beispiel oder auch in den Berufsschulen, wo die Lehrlinge auch gehen, da war das überhaupt kein Problem. Da sind die Geräte vorhanden gewesen, da hat man mit den Programmen auch umgehen können. In den Mittelschulen war es sehr unterschiedlich und in den Volksschulen war es wirklich schwierig im Distance Learning. Da hat man ganz viele Papierstöße hin und her getragen von der Schule und retour.
Ja, es war am Anfang ja auch ein bisschen so das Thema mit den Covid-Tests in den Schulen. Wie hat sich da denn die Situation entwickelt?
Also für mich war ganz klar, jeder Tag, den die Schülerinnen und Schüler in der Schule sein können, im Präsenzunterricht, ist ein gewonnener Tag. Und ich habe dann überlegt, wie kann das möglich sein? Nur unter ganz sicheren Bedingungen. Und für mich ist dann ganz schnell klar geworden, wir brauchen die Tests und wir brauchen auch die Verpflichtung für diese Tests. Also meine ersten Umfragen in den Schulen, ich habe ja doch relativ gute Drähte in verschiedene Schulen und ich habe dann gesagt zu meinen Kollegen, fragt mal eure Schüler, wie viele sich testen lassen würden, wenn das freiwillig ist. Na, rat's einmal, 30%, der Drittel hätte sich testen lassen. Viel zu wenig, um auch Sicherheit in den Schulen zu haben. Und darum war für mich ganz klar, also in der Fraktion bei uns und auch im Unterrichtsausschuss habe ich sehr klar gefordert, wir müssen Tests machen und wir müssen die auch verpflichtend machen, damit wir Sicherheit haben. Und ich denke, dass wir da in Österreich einen Weg gegangen sind, der wirklich ein Best-Practice-Beispiel ist. Ich bin ja Salzburgerin und ich habe also immer wieder nach Deutschland hinübergeblickt, unter Anführungszeichen, habe gesehen, wie viele Wochen im Nachhinein die dann diese Überlegungen gemacht haben, die wir eigentlich schon lange umgesetzt haben. Die haben dann 3 Monate, nachdem wir aufgesperrt haben, haben die überlegt, na, sollen wir Tests machen in den Schulen und können wir das und machen wir es verpflichtend? Und dann haben sie überlegt, wann kommen wir in den Präsenzunterricht zurück. Wir haben seit 8. Februar die Schulen offen. Mit einem Schichtbetrieb ist besser als das Distance Learning in dem Fall, ja, das war ganz klar. Und seit Mitte Mai sind wir wieder im Präsenzunterricht. Und wir haben das Infektionsgeschehen in den Schulen in den letzten Monaten so gut unter Kontrolle, dass es keine großen Cluster gegeben hat. Und das ist deshalb, weil wir regelmäßig und verpflichtend getestet haben.
Genau, du hast ja gerade schon erwähnt, dass die Testung verpflichtend ist. Verstehst du vielleicht manche Eltern, die sich dagegen sträuben, wenn sich die Kinder jetzt wirklich verpflichtend testen müssen?
Ehrliche Antwort, nein. Ich verstehe sie nicht. Es gibt ein Recht auf Bildung und es gibt ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, ja. Da bin ich zutiefst Grundrechtlerin, aber diese Tests, die die Schüler in den Schulen gemacht haben, oder nach wie vor machen. Im Westen ist ja diese Woche noch Unterricht, im Osten ist ja jetzt schon, sind jetzt schon Ferien. Das sind so minimale Eingriffe. Das ist ein Wattestäbchen im vorderen Nasenbereich, 4-5 Mal rumgedreht. Ja. Also ich glaube, die Schüler stecken sich alles mögliche andere auch relativ schnell einmal in die Nase, Bleistift oder sonst was beim Spielen. Also das ist wirklich kein schwerwiegender Eingriff, wo ich sage, das ist nicht zumutbar. Die Frage ist immer, Was wäre das Schlimmere, nicht in die Schule gehen zu können oder ein bisschen mit dem Wattestäbchen halt in der Nase bohren? Ich möchte es nicht verharmlosen. Ja? Es ist ein Test und es ist verpflichtend, aber es ist das absolut geringere Übel.
Und tut auch keinem weh, wenn man das jetzt einmal so sagen kann.
Es kitzelt also, vielleicht ein bisschen, ja. Noch einmal, die sind ja nur im vorderen Nasenbereich getestet worden und nicht wie wir Erwachsenen im hinteren, im Rachenwandbereich. Und das ist am Anfang ein bisschen eigenartig, aber das waren sie relativ schnell gewohnt.
Ich möchte jetzt ganz kurz jetzt nochmal zurückkommen auf deine Tätigkeit im Nationalrat. Du bist ja jetzt nicht sozusagen nach einer Wahl direkt in den Nationalrat eingezogen, sondern 2018 bist du angelobt worden. Wie hast denn du da erfahren, dass du jetzt in den Nationalrat einziehen darfst und wie war denn dein Gefühl auch dafür?
Ja, ich bin zwar aufgrund einer Wahl als Mandatarin auch gewählt, aber am Listenplatz 4 und es war relativ klar, dass es bis zum Listenplatz 3 gut gehen wird mit einem Mandat von Beginn an und dass ich so direkt an der roten Grenze, an der Trennlinie bin und von daher war eigentlich bis Weihnachten noch so ein bisschen die Überlegung, vielleicht schafft es ja jemand, der vor mir ist auf der Liste, vielleicht noch auf einen in ein Ministerium rein, ein Staatssekretär oder wie auch immer. Und dann wäre ich nachgerückt. Also das war klar, sobald jemand vor mir sein Mandat abgibt, aus welchen Gründen auch immer, rücke ich nach, weil ich die nächstgereihte auf der Landesliste bin. Das hat sich bis Weihnachten dann nicht gezeigt. Es wäre durchaus möglich gewesen, aber hat sich nicht gezeigt. Und dann war für mich klar, okay, dann wird es irgendwann in 3 oder 4 Jahren sein und da weiß man dann gar nicht, was sonst auch beruflich und privat ist. Und ich bin dann vom Landeshauptmann Haslauer gebeten worden, für den Landtag zu kandidieren. Das habe ich mir dann auch überlegt und habe das dann gemacht. Habe also innerhalb von einem guten halben Jahr 2 doch große Wahlen Wahl gekämpft und da wäre ich dann fix im Landtag gewesen. Und plötzlich 2 Wochen vor der Angelobung in den Landtag ruft mich mein Landeshauptmann an und sagt freudestrahlend zu mir, gratuliere, du kommst in den Nationalrat. Und ich habe dann einmal ziemlich gestaunt und habe gesagt, wie geht das jetzt, weil es war ja eigentlich klar Landtagsmandat. Und er hat dann gesagt, ja, Stefan Schnöll, der vor mir am Listenplatz 3 im Nationalrat ist, der kommt als Landesrat in die Landesregierung nach Salzburg und somit rücke ich automatisch nach. War zu diesem Zeitpunkt im Juni 2018 für mich sehr überraschend. Ja. Und es ändert so eine Annahme eines Mandats im Nationalrat eigentlich beruflich und privat das komplette Leben.
Das glaube ich dir gerne, und seitdem hast du ja auch quasi, bist du ja im Diskurs mit der Opposition, und die Opposition hat ja auch auf den Vorwurf, dass die Regierung Berufsschulen völlig vergessen würde. Was sagst du denn dazu?
Das sehe ich nicht so. Die Berufsschulen sind für uns ein ganz wichtiger Ausbildungszweig. Die duale Ausbildung in Österreich genießt weit über die Grenzen hinaus ein großes Ansehen. Mir ist aber auch bewusst, dass das Ansehen der Lehrlinge gesellschaftlich noch eigentlich verbessert werden muss. Das ist für mich ganz klar. Ja. Wir haben derzeit das Problem, dass zu viele Schülerinnen und Schüler in der Unterstufe ins Gymnasium möchten und zu wenig eigentlich die Mittelschule besuchen, weil die Mittelschule halt auch perfekt auf die Lehre vorbereitet. Wir haben uns da viele Überlegungen gemacht, wie wir die Lehre an sich und den Stellenwert der Lehre und damit auch den Zugang zu den Berufsschulen und das Ansehen der Berufsschulen verbessern können. Und ein wichtiger Punkt ist für mich da, dass die Lehre keine Sackgasse sein darf. Das heißt, wir müssen und wir wollen auch den Lehrlingen ermöglichen, dass sie, wenn sie eine Lehre abgeschlossen haben, sich trotzdem beruflich noch kräftig weiterentwickeln können. Und da ist es spannend, wir haben heute beschlossen im Nationalrat, ich komme gerade aus dieser Sitzung und gehe dann auch wieder rüber, wir haben im Wissenschaftsausschuss beschlossen, dass es jetzt dann einen Bachelor Professional und einen Master Professional geben wird. Und da bin ich extrem froh drüber, weil wenn jemand eine Lehre abgeschlossen hat und ein facheinschlägiges Studium, das speziell auf diese Lehrlingsabschlüsse auch zugeschnitten ist, macht, dann soll ihm dieser weitere Bildungsweg an der Universität, an der Fachhochschule ermöglicht sein. Und dann bekommt er da wirklich einen speziellen Studienabschluss auch. Und da freue ich mich sehr, weil das hoffentlich auch ein ganz wichtiger Punkt der Aufwertung der Lehre ist. Also, liebe Leute, Lehre ist keine Sackgasse. Ihr könnt ganz tolle Karrieren machen und habt tolle Berufsmöglichkeiten.
Weil wir ja die Schulen schon angesprochen haben, ich glaube, ein großer Punkt ist natürlich auch hier die Personalvertreterinnen in den Schulen. Wie funktioniert denn da der Austausch mit den FCG-Personalvertreterinnen und wie wichtig waren denn diese in der Covid-Krise?
Der Austausch mit den Personalvertreterinnen und Personalvertretern hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin ja nach wie vor Vorsitzende der Landesleitung, also der Gewerkschaft AHS in Salzburg. Das ist mir auch wichtig, weil mir der Bezug in die Praxis hinein so wichtig ist. Mein Anspruch ist es immer, von der Praxis heraus ins Parlament hinein die Erfahrungen mitnehmen, im Parlament möglichst gute Gesetze zu machen, die in der Praxis auch wieder Sinn machen. Und darum pflege ich immer einen sehr intensiven Austausch mit den Personalvertretern und auch mit den Gewerkschaftsvertretern, weil die Erfahrungen aus der Praxis einfach für uns im Parlament extrem wichtig sind.
Wir haben ja vorher schon gesagt, dass, beziehungsweise du hast ja vorher schon erzählt, dass es für die BMHS leichter war, diese Krise zu überwältigen. Bei Mittelschulen gab es schon anfangs ein bisschen Probleme, aber ganz dramatisch waren es ja auch für Volksschulen. Das sind ja einige Punkte, die wir vielleicht mitnehmen können für die Zukunft, gerade Bereich Digitalisierung. Hast du noch Punkte, die wir da mitnehmen können und vielleicht lernen können aus dieser Krise?
Also die Digitalisierung ist sicher der wichtigste Bereich aus der Corona-Pandemie an Erfahrung, aber auch als Bereich, den wir extrem weiterentwickeln müssen und dürfen. Eigentlich muss man ja fast sagen, die Corona-Pandemie hatte diesen guten Aspekt, dass er die Digitalisierung einen extremen Speed verliehen hat, weil wir wären nicht da in der Digitalisierung, wo wir jetzt sind aufgrund der Corona-Krise. Übrigens, ich habe mit vielen Menschen gesprochen und irgendwo wird immer so hinter vorgehaltener Hand gesagt, naja, aber ein bisschen was Gutes hat es auch gehabt. Also ich höre das, wenn ich mit 10 Menschen rede, bei 8 sicher. Ja? Und in der Schule, denke ich, hat es einfach auch die Schwachstellen aufgezeigt. Und das ist die Digitalisierung. Da sind wir in den letzten Jahren zu wenig hineingegangen. Da ist auch zu wenig Geld da gewesen. Denn Digitalisierung heißt natürlich Geräte für die Schüler. Die wird es ab Herbst geben, in den 5. und 6. Schulstufen aufwärts. Also da wird jeder Schüler mit einem digitalen Endgerät, je nachdem, wofür sich die Lehrer entscheiden, iPad, Tablet, Mini-PC, auch immer, wird ausgestattet. Der Schüler oder die Eltern müssen 25% selbst bezahlen und da gibt es auch eine gute Förderung für diejenigen, die es sich nicht leisten können. Und diese Geräte erhalten die Schüler für 4 Jahre werden die gewartet und die gehen in das Eigentum des Schülers über. Das ist wichtig, aber auch die Infrastruktur ist wichtig. Ich muss ja die Schulen ausstatten mit einem ordentlichen WLAN, mit einem ordentlichen Internet. Und da hat Österreich schon in etlichen Landstrichen noch einiges zu tun. Ich komme aus dem Pinzgau, ich kenne ein Tal, also ich kenne mehrere Täler, wo der Empfang nicht allzu gut ist, aber da müssen wir einfach noch stärker hineingehen.
Ja, liebe Gertrud, wir kommen jetzt auch schon zum Schluss unseres Podcasts. Ich möchte dich aber gerne noch fragen, im Nationalrat bist du ja auch in Ausschüssen tätig. Was ist denn da aktuell so die Lage und was sind denn aktuell die Themen dafür?
Ja, also ich bin im Ausschuss für Bildung, also Unterricht für die Schulen. Ich bin im Ausschuss für Wissenschaft und ich bin auch im Ausschuss für Tourismus, der mir sehr wichtig ist, weil ich als Pinzgauerin und Salzburgerin aus einem Gebiet und einem Bundesland komme, in dem der Tourismus sehr stark ist. Wir profitieren sehr viel vom Tourismus, aber dadurch haben wir natürlich im letzten Jahr auch sehr gelitten als Land. Ich bin aber sehr froh, dass die Regierung, dass wir mit der Regierung da gute Hilfspakete gemacht haben. Was mir Sorgen macht im Tourismus, ist einerseits die Beschäftigungssituation und die FCG vertritt ja auch die Lehrlinge, die auch im Tourismus tätig sind. Ich kann euch nur sagen, der Tourismus hat ganz tolle Arbeitsplätze und auch ganz tolle Möglichkeiten und ihr könnt ins Ausland gehen. Wir müssen nur jetzt schauen, dass unsere Mitarbeiter im Tourismus auch erhalten bleiben. Also das, denke ich, ist ganz wichtig, weil man natürlich gesehen hat, der Tourismus ist da schon fragil, was die Pandemie anlangt. Ja, und ein zweites Thema, das uns in Pinzgau derzeit sehr beschäftigt, ist der Wolf. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt schon, aber es gibt ja in Österreich etliche Wölfe. In manchen Gebieten ist das kein Thema, nicht, ist das kein Problem, da passt auch hinein. Bei uns in den gebirgigen Regionen ist es so, dass wir ja Almen haben und diese Almen nicht allzu groß sind. Dort Kühe aufgetrieben werden und vor allem auch Schafe und die Schafe eigentlich bis weit hinauf das Ganze beweiden und damit auch eine Kulturlandschaft gepflegt wird. Und jetzt haben wir sehr viele Wolfsrisse in Salzburg, mehr wie 100 allein in den letzten Wochen, seit also die Almsaison begonnen hat, in Tirol an die 200 Wolfsrisse und 200 Schafe, also 200 getötete Schafe sind das, ja, ein Wolfsriss. Und über 200, die man noch sucht. Und ihr müsst euch das so vorstellen, der Wolf frisst die ja nicht. Der springt den Schafen an die Kehle, ja, und zerbeißt sich in diesen Kehlen und tötet sie einfach aus einer Mordslust heraus. Ja. Und dann liegen die einfach, also wie auf einem wilden Schlachtfeld liegen die herum. Und da ist für uns schon klar, das kann es jetzt nicht sein. In Bruck an der Glocknerstraße zum Beispiel ist ein Wolf gesichtet worden und fotografiert worden, der ist am Radweg spaziert. Ich meine, diese Wölfe, die eigentlich scheue Tiere sind, die verlieren komplett die Scheu vor Menschen, die gehen ganz nah an die Zivilisation. Und das ist für uns derzeit ein großes Thema, weil es natürlich auch den Tourismus betrifft. Die Landwirtschaft und der Tourismus haben ein enges Miteinander. Und wir sind sehr froh über die Landwirte, die unsere Kulturlandschaft auch so gut pflegen. Wenn aber jetzt die Schafe dort nicht mehr aufgetrieben werden können, wird diese Gegend, diese Landschaft verwildern. Ist zum Beispiel auch wichtig für einen Lawinenschutz, auch für die Erosion, was das Klima anlangt. Ja, für die Muren, die dann abgehen. Das heißt, da hängt ganz viel zusammen. Das ist ein sehr sensibles Ökosystem. Und wenn da der Wolf so massiv, ohne einen eigenen Feind zu haben, eingreift, da können wir nicht mehr zuschauen, weil da ist Gefahr im Verzug. Und das ist derzeit politisch sehr heiß diskutiert.
Also man sieht, Gertrud, dein Aufgaben- und Interessensbereich ist sehr, sehr breit gefächert. Ja, zum Abschluss, was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern denn mitgeben, auch für die Zukunft?
Das ist eine schwierige Frage. Da würde mir jetzt einiges einfallen, aber das würde den Podcast sprengen und der würde zu lang werden. Ich möchte euch mitgeben, macht das und engagiert euch da und arbeitet das, wo ihr wirklich eine Freude dran habt. Schaut aufeinander, engagiert euch, gestaltet eure Zukunft. Und beruflich möchte ich euch mitgeben, ich habe in meinem Leben schon ganz viel verschiedene Tätigkeiten gemacht. Als Beruf, als Job, bezahlterweise, aber auch unbezahlterweise im Ehrenamt. Es wird kein Beruf linear sein. Drum bildet euch immer weiter, nutzt Weiterbildungsangebote und nutzt auch einmal die Chance, ganz woanders einzusteigen und Erfahrungen zu sammeln. Und geht auch ins Ausland, das tut euch gut. Und vor allem wünsche ich euch, dass ihr einfach wirklich eine Freude an eurer Arbeit habt. Alles Gute.
Nationalratsabgeordnete Gertrud Salzmann, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön, ich habe mich sehr gefreut über die Einladung.
Das war der Podcast der FCG Jugend. Mein Name ist Stefan Lochmer. Folgt uns auf Social Media, auf Facebook und auf Instagram. Und es freut uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.